SWR aktuell Kontext.
Rosen, Tulpen, Nelken. Wie geht moderne Gartenkultur? Eine Grünanlage zwischen Betonbauten, ein Park mitten in der Wohnsiedlung, bunte Blumen und ein bisschen Grün für die Lunge, die gute Laune, das bessere Leben in der Stadt. Jedes Stückchen Natur ist kostbar und trägt zum Klima- und Artenschutz bei. Allerdings nur, wenn es entsprechend bepflanzt und gepflegt wird. Adrett, ästhetisch ansprechend und doch naturnah sollen sie sein, die Grünflächen und Gärten heute. Lässt sich das machen? Und wie kriegen wir das hin? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.
Ich freue mich auf den Frühling, weil ich endlich auf der Bank im Park sitzen kann und einfach die Wärme in mich aufsauge.
Nicht nur die Spaziergängerin hat ihren Spaß. Vögel, Schmetterlinge, Käfer und Bienen tummeln sich rund um die bunten Blumen. Es grünt und blüht auf der Bundesgartenschau in Mannheim, von Storchenschnabel bis Steinbrech, von Azalee bis Rhododendron, in den Beeten und in der derzeit größten Baumschule Deutschlands. Die Besucherinnen und Besucher sollen sich erfreuen an der Schönheit und Vielfalt der Pflanzen bei 19 verschiedenen Blumenschauen. Aber nicht nur. Bei der BUGA 2023 geht es auch um Klima- und Artenschutz, um Gartenkultur für die Zukunft, sagt Ina Sperl von der Bundesgartenbaugesellschaft.
Bundesgartenschauen haben schon immer einen gewissen nachhaltigen Effekt gehabt, weil sie immer langfristigen Zwecken gedient haben, weil sie Grünflächen anlegen und sichern in den Städten und Regionen. Und das ist ja gerade auch heute in den Zeiten des Klimawandels ganz immens wichtig. Wenn wir jetzt an den Grugerpark denken oder an die Rheinaue in Bonn, das sind große Parks, die sind halt alle durch eine Bundesgartenschau entstanden und die spenden uns heute Kühle und Grün. Und in Mannheim ist es halt so, dass mit der Bundesgartenschau der Grünzug Nordost realisiert wird. Dazu wurde ein ehemaliges Militärgelände zurückgebaut und diese Flächen bleiben grün. Und dadurch entsteht ein Frischluftkorridor, der mehr kühle Luft nach Mannheim bringt.
Stadtgrün wird immer wichtiger für den Klima- oder auch den Hochwasserschutz. Abgesehen davon, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Erholung dient, als Rückzugsort. Einfach mal im Park sitzen, genießen, bunte Blumen anschauen, wie wohltuend. Der schöne Garten hat etwas von unserer unauslöschlichen Vorstellung vom Paradies, sagte Bundespräsident Steinmeier zur Eröffnung der Bundesgartenschau. Und ein weiteres Blütenparadies ist auch schon fast fertig. Am 5. Mai beginnt die baden-württembergische Landesgartenschau in Balingen. SWR-Reporterin Andrea Schuster hat sich dort umgeschaut.
Das sind natürlich Stiefmütterle in Gelb, Lila, Orange und anderen Farben. Zierlauch und Tulpen, die sind noch ein bisschen in der Deckung. Auch Purpurglöckchen sind noch ein bisschen zurückhaltend. Aber man sieht schon richtig was und man sieht vor allem, lang geht es nicht mehr, dann haben wir hier eine Blütenpracht. Und es sind einige Gärtner hier am Werkeln, am Schaffen, haben ihre Hochwagen da, ihre Transportwagen, wo die Paletten drin sind mit den Pflänzchen. 10 Gärtnereien aus der ganzen Region sind hier beteiligt. Aus St. Georgen kommt eine, aus Bämpflingen, Tuttlingen. Auch Menschen mit Behinderungen von einem Projekt in Bodelshausen sind beteiligt. Also ein grünes Gewusel, so will ich es mal zusammenfassen. Und einer der Gärtner, der da ist, das ist der Arnulf Hosch. Sie kommen gerade aus Tuttlingen. 22.000 Pflanzen, habe ich mir vorher sagen lassen, werden hier eingepflanzt. Die haben sie ja selber gezogen, gell?
Ja gut, ich meine, das hat natürlich einer langfristigen Planung bedarf, wo man dann geschaut hat, was für Pflanzen sind zu produzieren. Und dann haben sich die einzelnen Gärtner gemeldet. Und die Pflanzen, die wir jetzt pflanzen, sind geordert worden letztes Jahr ungefähr um diese Zeit.
Annette Stolz-Seidler, Sie kümmern sich hier um die Organisation des Ganzen. Ich stelle mir das auch schwierig und kompliziert vor, aber so wie das heute hier aussieht, gar kein Ding.
Ja, das ist immer eine große Freude, wenn es dann endlich so weit ist, dass die Betriebe alle da sind und man wirklich merkt, die Gärtner stehen zusammen. Und für uns ist es halt von der Gesamtorganisation einfach ein Riesenglück, mit so schlagkräftigen und fachkundigen Betrieben zusammenarbeiten zu können. Denn das ist jetzt nur die Frühjahrspflanzung. Wir haben dann ja auch noch mal einen Wechsel auf den Sommer. Da gilt es genauso schlagkräftig zusammenzustehen und so große Flächen auch innerhalb kürzester Zeit wirklich auf den Punkt zu bringen.
Thomas Vollmer, Gärtner aus Hirlingen. Beim Gärtnern ist immer das Thema Wetter eins. Wir hören es auch vielleicht im Hintergrund, der Wind pfeift ganz ordentlich. Wir hatten auch schon Regen heute. Sehr wechselhaftes Frühjahr, sehr kaltes Frühjahr. Haben Sie ein bisschen Bange um Ihre Pflanzen?
Nee, jetzt eigentlich nicht mehr. Also die Frühjahrsblumen sind es ja schon gewöhnt. Selbst mal ein kleiner Nachtfrost macht jetzt eigentlich nichts mehr aus. Heute Morgen haben wir eigentlich schon gedacht, boah, das hat wirklich gegossen. Wir haben alle mehrere Jacke eingepackt, wir haben große Schirme mal im Auto dabei, aber das Wetter hat wirklich toll mitgemacht bis jetzt.
Also zart sehen sie aus, aber robust sind sie, die Frühlingsblüher auf der Gartenschau in Balingen. Und es dauert ja gar nicht mehr lang, dann kann man sie anschauen und sich an den schönen Blüten erfreuen.
Eine Gartenschau ist immer auch ein Eingriff in die Natur einerseits. Andererseits soll sie zum Klima- und Artenschutz beitragen. Ich rede darüber mit Martin Klatt von der Naturschutzorganisation NABU in Baden-Württemberg. Herr Klatt, deutsche Gartenkultur und nachhaltige, tierfreundliche Bepflanzung, passt das überhaupt zusammen?
Wenn man die richtigen Pflanzen wählt, geht das sogar sehr gut zusammen, vorausgesetzt. Die Grundlagen stimmen und eine, vielleicht sogar die wesentliche Grundlage ist es, den Tieren heimische Pflanzen anzubieten, an denen sie Pollen und Nektar tanken können bei den Insekten, bei denen sie aber auch, was die Vögel angeht, nachher Früchte ernten können. Also zum Beispiel Vogelbeeren, Kirschen, das ist vielleicht nicht so schön, wenn die Stare uns die Kirschen wegfressen, aber wir haben ja noch viele, viele andere Arten, wie zum Beispiel Holunder oder Liguster, Weißdorn, wo die Vögel nachher auch Früchte holen und wo vorher aber auch schwer geblüht wird.
Richtige Pflanzen sind heimische Pflanzen, von denen die Vögel und die Insekten etwas haben. Der Mensch hat andererseits das Bedürfnis, die Natur zu beherrschen und sie zu seinem Zweck so ein bisschen zu ordnen. Also nicht zu wild, aufgeräumt, gerne was für die Augen, üppige Blüten. Ist das auch machbar?
Das ist unbedingt machbar. Und wenn man geschickt plant, kann man eigentlich von den ersten Winterlingen im zeitigen Frühjahr bis nachher zum Efeu, wenn man so möchte, komplett den Sommer durchblühen lassen. Und das Schöne ist, dass diese Arten dann eben auch für die heimische Tierwelt das richtige Angebot darstellen.
Nennen Sie doch mal was als Beispiel. Welche insektenfreundliche heimische Pflanzen sind denn echte Blühwunder?
Gerne werden zum Beispiel von Hummeln der Natternkopf angeflogen. Das ist eine mit dem Borretsch verwandte Art, eine Wildpflanze, die relativ anspruchslos ist. Man kann sich mit Königskerzen anfreunden, wunderschöne, in den alten Bauerngärten auch als Zierpflanzen verwendete Arten, gelbblühend, wo eine ganze Menge von Insekten dran lebt. Man darf auch bei dem Wort Distel nicht gleich immer zurückschrecken. Es gibt wunderschöne Wilddisteln, nämlich die Eselsdistel oder die nickende Distel, die sich auch nicht heftig verbreiten, sind aber wunderschöne Pflanzen. Glockenblumen, die unterschiedlichsten Arten, die man in der heimischen Flora findet. Man kann mit Wildpflanzen sehr gut ein Blühangebot, nicht nur für die Tiere, sondern auch für unsere Augen, das ganze Jahr hinüber im Naturgarten zaubern.
Die klassischen drei, Rosen, Tulpen, Nelken, sollten die bleiben oder vielleicht auch doch so ein bisschen mehr durch andere Pflanzen ersetzt werden?
Also bei den Rosen gibt es wunderschöne Wildrosen, es gibt auch wunderschöne Zuchtrosen, die dürfen aber nicht gefüllt sein. Also diese Baccarat-Rose, das wäre zum Beispiel der völlige Fehlgriff. Nelken, es gibt viele Nelkenarten, im natürlichen Angebot. Kartäusernelke zum Beispiel hat für mich das schönste Rot, das die Natur überhaupt zu Wege bringt. Es ist so ein Kardinalrot, traumhaft schöne Pflanzen. Es gibt auch Wildtulpen, auf jeden Fall. Auch mit denen kann man sicherlich nicht als ganze Beete, sondern mit Einzelaspekten kann man im Naturgarten arbeiten.
Reden wir von Sträuchern. Des Deutschen Liebster ist der Kirschlorbeer, ist zwar mancherorts verboten, zum Beispiel auf den Flächen der Kleingartenvereine in Essen, wird aber noch um fast jeden neu angelegten Privatgarten als Sichtschutz gepflanzt. Auch in Gemeinden und in Städten immer noch viel zu sehen. Sie finden das gar nicht gut. Wieso?
Weil es eine Art ist, die natürlich, deswegen wird sie auch gepflanzt, die macht alles dicht, auch im Winter, ist ja eine wintergrüne Art. Sie blüht ja auch und zumindest die Honigbiene fliegt in großer Zahl daran. Und dann wird ja oft argumentiert, ja, das ist doch auch toll für die Insekten. Nein, ist es nicht. Es gibt tatsächlich kaum Insekten, die am Kirschlorbeer Nektar sammeln. Achso, ein Punkt ist noch ganz wesentlich, dass nämlich Kirschlorbeer mittlerweile als invasive Art einzustufen ist, weil man durch die Verbreitung durch Vögel überall im Wald, wo man es nie erwarten würde, mittlerweile aufkommenden Kirschlorbeer sieht. Und das ist ein wirkliches Problem für den Naturschutz auch, weil diese Art sich ausbreitet und die heimische Vegetation verdrängt. Auf der anderen Seite eben für die heimische Tierwelt so gut wie gar nichts bringt. Und deswegen ist der Kirschlorbeer in meiner Auffassung eher eine Sünde als eine Freude. Und es gibt so viele heimische Arten, die nahezu dasselbe liefern, nämlich eine blickdichte Hecke. Ich denke da nur an Ligusta zum Beispiel. Man kann mit Hainbuche arbeiten. Schlehe, die ist zwar nicht immer grün, aber sie bildet auf jeden Fall im Sommer einen Sichtschutz, wenn es darauf angelegt wird. Sie bietet Nahrung als Blüte und auch als Frucht. Und wenn man es dann noch als Favoriten auf Vogelnahrung zum Beispiel anlegt, dann sind zum Beispiel die Ebereschen sind die absolute Favorit.
Lassen Sie uns noch ganz kurz auf Rasen zu sprechen kommen. Das Bundeskanzleramt sucht zur Pflege seiner Rasennutzfläche einen neuen Gärtner, der soll die Halmlänge von maximal 5 Zentimetern auf dem Zier- und Gebrauchsrasen garantieren. Ist sowas nachvollziehbar oder doch von vorgestern?
Naja, also Rasenflächen sind Funktionsflächen. Die Frage ist halt, ob das wirklich notwendig ist auf allen diesen Flächen, die jetzt als Rasen genutzt werden. Meines Erachtens kann man das Ganze auch verkleinern und kann auch im Randbereich einer jetzigen Rasenfläche tatsächlich eine Wiese anpflanzen und auch pflegen. Die Frage ist, ob man auf der vollen Fläche überall Rasen braucht. Das würde ich dringend verneinen.
Also Zierrasen in deutschen Parks, in Grünanlagen, in Gartenanlagen wären leicht und sinnvollerweise zu ersetzen durch eine Kräuterwiese oder eine Blumenwiese. Warum wird das so wenig von den Gemeinden, von den Gartenämtern genutzt, vielleicht auch mal was anderes zu machen, was anderes auszuprobieren statt Zierrasen? Haben Sie eine Idee?
Ja, ich kenne natürlich jetzt nicht die einzelnen Motivationen der kommunalen Grünämter. Trotzdem sehe ich diese Flächen zunehmend als Anachronismus, denn mit zunehmender Klimaerwärmung sind diese Flächen extrem pflege- und vor allen Dingen gießbedürftig. Die Gräser verdorren als schnellstes bei heißen Witterungen und man kann durch Wiesen oder auch durch Säume mit Wildpflanzen, die deutlich verträglicher, die deutlich weniger empfindlich sind, kann man die Flächen in einem guten Zustand behalten, die auch für die biologische Vielfalt viel, viel besser sind. Zierrasen sind aus ökologischer Sicht nahezu steril, denn allein durch die häufige Maat kommt keine Blüte überhaupt zur Entfaltung. Das heißt, den Insekten, den blütenbesuchenden Insekten bringen diese Flächen überhaupt nichts. Und um es nochmal zu sagen, sie sind ja extrem Wärme- und Hitze- und Trockenheitsempfindlich. Wenn man an die letzten heißen Sommer denkt, dann sieht man ja förmlich die braun-gelben Rasenflächen vor sich. Meines Erachtens sind das nicht klimaangepasste Bereiche und für die biologische Vielfalt bringen sie nichts.
Das sagt Martin Klatt von der Naturschutzorganisation NABU in Baden-Württemberg. Von Schafgarbe bis Wiesensalbei. Ein Kräuterrasen ist begehbar und macht wenig Arbeit. Die Pflanzen blühen wunderschön, dazu sind sie essbar oder man kann sie als Tee verwenden. Ein Gewinn für alle, meint Ursula Näther. Sie ist Leiterin des öffentlichen Bienengartens in Naschstetten im Rhein-Lahn-Kreis. Meine Kollegin Anke Müller hat sie kürzlich besucht.
Diese ganzen duftenden Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Salbei. Salbei lieben die Bienen sehr. Pfefferminze, Melisse, Löwenzahn. Also diese ganzen Kräuter, die man nachher auch für sich gut verwenden kann, sind auch für Bienen gut.
Im Bienengarten ist schon eine Menge los jetzt Anfang April. Mit bunten Buchstaben steht über dem Holzeingangstor: Unser Garten summt. Und man hört sie schon, die Bienen. Dabei endete das letzte Jahr nicht gut für Ursula Näther. Einer ihrer Bienenvölker ist abgehauen, spurlos verschwunden. Das war im November, der war zu warm. Die genauen Gründe kennt Ursula nicht. Ein Schock für sie. Am Garten kann es nicht liegen. Der ist einfach paradiesisch für Bienen. Hier dürfen Unkräuter wie Taubnesseln wachsen, Altholz rumliegen. Der Baumschnitt ist locker aufgehäuft und mit Gras bedeckt. Lauter kleiner Nischen für Schlangen, Vögel und Igel. Unordnung ist erwünscht. Ein Rasenmäher hat hier nichts zu suchen.
Es geht ja nicht nur um die Bienen. Das heißt ja Bienengarten, aber das ist eigentlich ein Oberbegriff für Insektenfreundlichkeit. Wir brauchen ja auch die vielen anderen Insekten. Und da ist zu viel Mähen ist nicht gut, weil es diese ganze Infrastruktur, die die Insekten brauchen, zerstört.
Der Garten wird finanziell unterstützt von der Stadt Naschstetten. Hier kann sich jeder umschauen, Schulklassen oder einfach auch Spaziergänger.
Beim Gärtnern ist weniger, manchmal mehr. Das haben inzwischen auch viele Gartenämter eingesehen. In Karlsruhe beispielsweise wird ein gutes Viertel der Grünflächen nur noch 1 bis 2 Mal pro Jahr gemäht. Blühinseln oder Altgrasstreifen für Insekten bleiben stehen. Ein bisschen Wildnis statt abgezirkelte Blumenrabatte. Zur nachhaltigen Gartenkultur gehören aber nicht nur Blumen und Kräuter, sondern auch Gemüse. Das passt zum Trend, dass immer mehr Menschen Spaß daran finden, selber Gemüse zu ziehen, wenn es sein muss, im Balkonkasten. Oder, falls der nicht vorhanden ist, im Gemeinschaftsgarten. SWR-Reporter Konstantin Plecking hat mit Menschen in Koblenz gesprochen, die einen solchen Garten nutzen.
Werner Hofer-Kilian hat es in seinem Hochbeet besonders clever gemacht.
Das hier ist jetzt abgedeckt gegen Kälte, damit, es, wenn die Sonne rauskommt, ein bisschen auch Wärme gespeichert wird.
In seinem Beet unter der Folie ist schon das erste Grün zu sehen.
Meine Radieschen sind jetzt schon raus, das ist einfach toll.
Hofer-Kilian ist Teil eines Gemeinschaftsgartens in Koblenz-Pfaffendorfer Höhe, der Garten für alle. Gemeinsam mit dem BUND haben sie vor einigen Jahren eine brachliegende Fläche mitten im Wohngebiet zum Hochbeetgarten gemacht. Jetzt ist die ganze Nachbarschaft mit dabei, von klein bis groß. Und die bauen vor allem eins an: Gemüse, Salate und Kräuter, meint Gemeinschaftsgarteninitiatorin Anja Heinz.
Gerade hier unsere syrischen Teilnehmer, die experimentieren viel mit Wein, auch eben verschiedene Salate und Kräuter. Und wir haben aber auch so kleinere Obstbäume, auch hier eine Spende von der Bundeswehr zum Beispiel, einen Kirschbaum.
Gerade in den vergangenen Tagen war schon viel los im Garten.
Wir sind ja jetzt so ein bisschen vom Wetter abhängig jetzt im Moment. Es ist noch fast ein bisschen zu kalt, aber man sieht, die Ersten haben schon Versuche gemacht und haben Sachen rausgesetzt. Das ist einfach so, das ist Natur. In der Regel ist es dann im Mai wunderbar grün hier.
Wer sein Essen selbst anbaut, spart Geld und hat bestenfalls noch Spaß dabei. Sollten wir also mehr öffentliche Gemüsegärten anlegen und dafür auf Blumenbeete verzichten? Und was haben Insekten und Vögel davon? Die Frage geht nochmal an Martin Klatt vom NABU Baden-Württemberg.
Also bei manchen auch Gartengemüsen wird man überrascht sein, was passiert, wenn man die nicht komplett aberntet, sondern auch mal blühen lässt. Wenn man zum Beispiel an Chicorée denkt, als eine Gartenpflanze, die Cichoria, die Wildform, blüht wunderschön. Wenn man also da einfach mal was blühen lässt, bei den Gartenkräutern ist es ähnlich, Basilikum, Thymian und so weiter. Das geht schon im Balkonkasten. Wenn man da Basilikum oder sowas zieht, dass man einfach ein oder zwei Pflänzchen stehen lässt. Da kann man mit Sicherheit eine wunderbare Kombination der eigenen Nutzung und eben auch als Angebot für Insekten hinbekommen. Das ist manchmal leichter auf diesem Wege als durch Zierblumen.
Ganz in diesem Sinne laufen derzeit die Planungen für die baden-württembergische Landesgartenschau im kommenden Jahr in Wangen im Allgäu. Auch hier heißen die großen Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die ersten Bäume sind gepflanzt, die Arbeiten für die Schaugärten haben begonnen, bestätigt Rainer Bierig, Geschäftsführer des Verbands Garten, Landschaft und Sportplatzbau in Baden-Württemberg.
Also wir werden hier nächstes Jahr auf der Landesgartenschau, denke ich, mit unseren Schaugärten ein absolutes Highlight zeigen. Es wird vom Schwimmteich über eine Vertikalbegrünung, von einem naturnah gestalteten Garten bis hin zu einer wirklichen Live-Baustelle gehen. Ein ganz bunter Blumenstrauß wunderschöner Gartenideen. Da ist für jeden was dabei, auch für Menschen, die jetzt gerade einen Garten umgestalten wollen, die vielleicht neu bauen, um sich dort Anregungen zu holen, wie ich diesen wichtigen Ort Garten, der immer mehr zum Lebens- und Wohnraum wird, für mich dann auch langfristig schön gestalten kann.
Rosen, Tulpen, Nelken, wie geht moderne Gartenkultur? Darum ging es heute in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theiss.